Ich will diese Predigt starten, indem ich euch einen Artikel vorlese. Ein Artikel, bei dem ihr genau zuhören sollt und danach sagen sollt, was eure Meinung dazu ist. Jesus Christus ist unser Erretter. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, dein Retter und Erlöser. Er wurde gesandt, uns alle zu erretten. Dank ihm kannst du Freude in der Gewissheit finden, dass du für alle Ewigkeit mit deinen Lieben bei Gott leben kannst. Als Gott uns hier auf die Erde sandte, damit wir Erfahrungen machen und uns weiterentwickeln können, war ihm bewusst, dass wir Fehler machen würden. Deshalb sandte er uns einen Retter, Jesus Christus, um uns einen Weg zu bereiten, umzukehren und vom körperlichen Tod errettet zu werden. Wir glauben an die Göttlichkeit Jesu Christi, nämlich, dass er der buchstäbliche Sohn Gottes und, wie auch Gottvater und der Heilige Geist, ein eigenständiges Mitglied der Gottheit ist. Jesus kam auf die Erde, um die Prüfung des irdischen Lebens zu erfahren, um zu lehren und Zeugnis für Gott abzulegen, um mächtige Wunder zu vollbringen und sein Sühnopfer auszuführen, das uns ermöglicht, von Sünde gereinigt zu werden und aufzuerstehen. All dies hat er für uns getan, für dich. Jesus war der größte Lehrer aller Zeiten. Im Alter von 12 Jahren saß er unter angesehenen Religionslehrern im Tempel in Jerusalem. Und alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Später strömten Tausende von Menschen zu seinen Predigten. Dieselben Predigten geben auch heute noch weltweit Menschen den Anstoß, ein besseres Leben zu führen. Die Bibel zeigt, dass Jesus sich auch Zeit nahm, auf Menschen zuzugehen und jedem Einzelnen genau das zu vermitteln, was er hören musste. Obwohl Jesus ein vollkommenes Leben führte, fühlten sich viele von seinem Einfluss bedroht oder ärgerten sich darüber, dass er ihre Heuchelei anprangerte. Also taten sie sich zusammen, um Jesus umzubringen. In der Nacht vor seiner Kreuzigung zog sich Jesus in den Garten Gethsemane zurück, um zu beten. Dort litt er die Schmerzen aller Kinder Gottes, auch deine Schmerzen. Dann wurde er verraten, verhaftet, geschlagen, verspottet und schließlich gekreuzigt. All das, was Jesus Christus im Laufe seines Lebens und bei seinem Sühnopfer durchmachte, versetzte ihn in die Lage, jeden von uns in jeder Situation auf vollkommene Weise zu verstehen. Aufgrund seines Sühnopfers, das Jesus auch für dich vollbracht hat, kannst du umkehren und völlige Vergebung erlangen. Darüber hinaus wird jede Ungerechtigkeit, die du erdulden musst, eines Tages durch Jesus Christus wieder gut gemacht. Durch Jesus können wir nicht nur den von Sünde verursachten geistigen Tod, sondern auch den körperlichen Tod überwinden. Weil er am 3. Tag nach der Kreuzigung von den Toten auferstanden ist, wirst auch du eines Tages mit einem vollendeten Körper auferstehen und kannst bei Gott und deinem Lieben leben, frei von Krankheit und Leiden. Jesus versteht dich. Er hat die Last all deiner Prüfungen, auch die schwersten, auf sich genommen und für deine Sünde gelitten. Er lädt dich ein, ihm nachzufolgen und Frieden zu finden. Was haltet ihr von diesem Artikel? Frau Meinung.
Also ich fand eigentlich, der Anfang hat sich echt gut angehört. Und dann zwischendurch gab es so Momente, wo man so war so, also die Formulierung war ein bisschen komisch und auch es ging irgendwie oft, also es ging so darum, für dich, damit es dir besser geht, damit du ein gutes Leben führst. Ja, aber nicht so wirklich darauf fokussiert, was Jesus wirklich getan hat. Mhm. Ja, also ich denke, da war schon Wahrheit dabei, aber auch komische.
Ja, was denken die anderen? Ich muss sagen, ich habe 2 Phrasen rausgelassen, die mit im Artikel sind, weil sie sonst direkt verraten hätten. Ich lese sie gleich vor. Was denkt ihr sonst?
Also ich denke so ähnlich wie Susi. Ich hatte auch ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, wenn ich das nochmal lesen würde, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es auch ein bisschen so klang von wegen, ja, du hast dann keine Probleme mehr, weil Jesus auch all die Probleme mit am Kreuz getragen hat. Und irgendwie, dass er die ganze Last deiner Prüfung getragen hat oder so. Die Prüfung gelassen ja trotzdem noch.
Ja. Es ist gut, dass ihr aufgeschreckt seid und sagt, irgendwie ist es komisch, was ich da vorgelesen habe. Angefangen am Anfang, als Gott uns hier auf die Erde sandte, damit wir Erfahrungen machen und uns weiterentwickeln können, war ihm bewusst, dass wir Fehler machen würden. Echt komischer Anfang, oder? Er hat uns gesandt, damit wir Erfahrungen machen und uns weiterentwickeln. Irgendwie, also wenn man so darüber nachdenkt, ja, weiß ich nicht, irgendwie ja, schon, denkt man so, ja, irgendwie machen wir Erfahrungen, so ja, also, aber irgendwie, woher kommt das aus der Bibel, habe ich nie so richtig gelesen, so, nicht direkt unbedingt falsch, wenn das jemand so sagt, aber irgendwie komisch für uns, oder? So liest man direkt. Dann später heißt es bei Jesus Christus, dass er der buchstäbliche Sohn Gottes ist. Warum buchstäblich? Was bedeutet das? Auch irgendwie so komische Formulierung. Dann wieder die Prüfung deines Lebens durchzugehen. Dann im Garten Gethsemane, dass er alle Schmerzen aller Kinder Gottes auf sich nahm. Wie hängt das nochmal zusammen? Auch so ein paar komische Sachen. Und dann sehr komisch war, darüber hinaus wird jede Ungerechtigkeit, die du erdulden musst, eines Tages durch Jesus Christus wieder gut gemacht. Wo steht das? Wo kommt das her? Also so ein paar Dinge so komisch. Andere sagen so, ja, eigentlich stimmt so Sachen. Ich lese jetzt die zwei Absätze vor, die ich nicht vorgelesen habe. Und zwar, das Buch Mormon ergänzt unser Wissen über den Erretter und seine Lehren. Wenn du gemäß den Lehren Jesu lebst, kannst du mehr Frieden und Glück erlangen. Suche am besten eine Gemeinde der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bei dir in der Nähe auf. Also es war mitten im Artikel drin. Eure Einschätzungen waren richtig. Das, was ich euch vorgelesen habe, ist ein Artikel, wo ich einfach auf die Seite der Mormonen gegangen bin und einfach geguckt habe, wer ist Jesus Christus, draufgeklickt habe und einfach vorgelesen habe. Das ist quasi ihr Statement zu dem, wer Jesus Christus ist. Und tatsächlich sind Mormonen eine Sekte, eine Irrlehre. Sie geben sich als Christen aus, aber sie verführen Leute in was ganz, ganz anderes. Was nichts mehr mit Christentum zu tun hat. So weit weg, wie es nur weit weg sein kann. Können gerne später drüber reden. Heute geht es nicht um Mormonen. Und wisst ihr was? Viele Sachen, die ich dort vorgelesen habe, klingen eigentlich ganz normal, oder? Klingen nicht direkt falsch. Nun, gab ein paar Formulierungen, die irgendwie komisch waren, so. Aber der Großteil davon war eigentlich, wo wir sagen können, ja, stimmt eigentlich so. Das heißt, 90%, oder wie viel vom Artikel, waren eigentlich ganz gute, richtige Wahrheiten, vielleicht die Formulierung nicht immer ganz richtig, ganz komisch, aber ich meine, unsere Formulierungen sind auch nicht immer ganz richtig und manchmal komisch, deswegen ja. Und das ist so gefährlich. Verführung passiert oft mit ganz viel Wahrheit, beigemischt mit ein bisschen Gift. Aber selbst dieses kleine Gift wird dich letztendlich umbringen. Und dieser Artikel ist ein Beispiel davon. Sie fängt meistens klein an, Verführung, aber sie endet nicht harmlos. Gemischt mit Phrasen, die gut sind, sind Formulierungen, die irgendwie komisch sind, so ein bisschen das Verständnis anpassen, wie man drüber denkt. Ja, Verführung ist real in unserer Welt. Wir leben in einer Welt, um uns herum, wo ständig und überall Verführung ist. Und sie ist so gefährlich, dass sie auch ganz schnell in unsere Reihen kommt. Wir hatten letzte Woche mit Paul darüber geredet, auch über ihre Lehre. Und da hat er das Beispiel von Nelly Kronwald gebracht, ein paar andere Dinge. Und das sind Dinge, die von unseren Gemeinden teilweise gehört werden. Also nicht umsonst gab es ein Statement von einer Gemeinde, die wir gut kennen, dazu. Warum? Nun, weil es in ihrer Gemeinde Fälle gab, wo es echt viel Probleme gebracht hat. Diese Sachen sind real, sie sind neben uns und passieren. Und dieses Problem der Irrlehre, der Verführung, ist nichts Neues. Das ist kein Problem, was irgendwie aufgetaucht ist, nachdem die Bibel voll bei uns hier gedruckt wurde und wir jetzt so modernen Zeit leben. Nein, schon seit der ersten Verkündigung des Evangeliums gingen daneben die Verführer. Daneben ist doch sofort das Unkraut gewachsen neben dem wahren Evangelium. Und auch bei den Kolossern, wo wir gerade uns befinden, war das der Fall. Sie standen gerade im Angriff von Irrlehre, Leute wollten sie verführen, von Christus wegführen. Nun, sie waren gerade noch standhaft. Sie haben standgehalten, an Christus festgehalten. Aber diese Angriffe waren beständig trotzdem da. Und genau deshalb schreibt Paulus den Kolosserbrief. Er will sie daran erinnern, ihr braucht nur Christus. Lasst euch nicht verführen von allen anderen, die etwas anderes behaupten. Am Anfang von Kapitel 2 in Kolosser, da teilt Paulus seinen großen Kampf mit, den er für die Kolosser hat. Ob zwar er die viele von den Kolossern gar nicht leiblich gesehen hat, hat er gerungen für sie. Er liebte sie. Deswegen hat er sie erinnert. Sein Herz hing an ihnen. Und er erinnert sie an was? Dass in Christus alle Weisheit verborgen liegt. Er ist das, was ihr braucht. Das sagt er in Vers 3. Und dann sagt Paulus, warum er sie daran erinnert. Davor, in Kapitel 1, Vers 15, fängt es an mit einer riesen Theologie über Jesus Christus, wer er ist, dass er Gott ist, was er gemacht hat. Und es geht so weiter. Und dann in Kapitel 2 kommt er dazu und sagt, in Jesus Christus ist alle Weisheit. Und sagt er, warum habe ich euch das gerade alles gesagt? Damit ihr nicht verführt werdet. Weil sie gerade versucht wurden zu verführen, verführt zu werden. Die große Frage ist, die man sich stellt, okay, die Kolosser standen im Angriff von Verführern. Die Frage ist, wie können sie sich davor schützen? Okay, Paulus sagt ihnen die Wahrheit, sie sollen nicht verführt werden. Und wie können sie sich davor schützen? Und genau das wollen wir uns heute ansehen. Und zwar den Schutz gegen Verführung. Nun, es gibt viele Sachen, die uns Verführung schützen. Es ist nicht nur eine einzige Sache. Aber in unserem heutigen Text will uns Paulus eine Sache betonen. Und ich denke, es wird eine Sache, die nicht unbedingt so offensichtlich ist und an die wir direkt denken, wenn wir an Verführung denken, was schützt uns davor. Aber ich finde die Sache so unglaublich, wie Paulus das verbindet und uns zeigt, wie das, was ich da gleich sage, vor Verführung schützt. Aber zuvor lasst uns den Text lesen, vielleicht erkennt es der eine oder andere dann schon. Dürft gerne eure Logbücher aufschlagen oder eure Bibeln. Wir gehen ja mit dem Logbuch durch von der Ezra-Bibel-Übersetzung. Und ich will mit euch Kapitel 2 ab Vers 1 lesen, aber wir schauen uns heute die Verse 4 bis 7 an. 4 bis 7, aber ich wollte es kontexthalber nochmal einfach ab Vers 1 lesen, damit wir so ein bisschen drin sind. Kolosser, Kapitel 2, Verse 1 bis 7. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodikea und alle, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben, damit ihre Herzen Zuspruch empfangen, damit sie in Liebe zusammengefügt werden zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Gesalbten, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich, damit niemand euch betrüge durch Überredungskunst. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, bin ich doch dem Geist nach mit euch zusammen. Wobei ich mich freue und eure Ordnung sehe und die Festigkeit eures Glaubens an den Gesalbten. Wie ihr also den Gesalbten Jesus, den Herrn, aufnahmt, so wandelt in ihm. Wobei ihr in ihm eingewurzelt und aufgebaut und im Glauben festgemacht seid, so wie ihr gelehrt worden seid. Überfließend in Danksagung. Der Predigttitel für heute ist Dankbarkeit. Der Schutzpanzer gegen Verführung. Dankbarkeit, der Schutzpanzer gegen Verführung. Paulus, er zeigt uns diesen Abschnitt, eine Sache, die uns hilft, geschützt zu sein vor den Verführern. nämlich Dankbarkeit. Nun, natürlich gehören auch andere Dinge dazu. Die gesunde Lehre, das Gebet, das Lesen oder das Nachsinnen über das Wort Gottes, die Gemeinde, also gehören viele Aspekte dazu. Aber hier will uns Paulus deutlich machen, dass Dankbarkeit uns auch einen Schutz gibt, einen wichtigen Schutz. Und ich glaube, das ist ein tatsächlich vernachlässigter Punkt bei uns, beziehungsweise eine Sache, die wir oft nicht in Verbindung bringen. Verführung, Irrlehre und Dankbarkeit. Was hat das miteinander zu tun genau? Aber ich denke, wir werden heute sehen, dass das unmittelbar zusammenhängt und dass es uns hilft, wie ein Schutzpanzer vor Verführung. Und ich will den Text mit euch in drei Punkten gemeinsam durchgehen. Erstens wollen wir uns in Vers 4 anschauen, dass die Verführung real ist. Zweitens wollen wir uns Vers 5 anschauen, dass jeder verführt werden kann. Und drittens wollen wir uns dann anschauen, dass Dankbarkeit vor Verführung schützt. Dankbarkeit schützt vor Verführung. Das sind Verse 6 und 7. Und mein Ziel heute ist es, dass wir sehen, wie wichtig die Dankbarkeit im Schutz gegen die Verführung ist und dass wir dann den Brustpanzer der Dankbarkeit anziehen, um geschützt zu sein und nicht verführt zu werden. Und so lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Verführung ist real. Ich lese nochmal Vers 4. Dies sage ich, damit niemand euch betrüge durch Überredungskunst. Was Paulus hier als erstes macht, er macht deutlich, Verführung ist real. Sie ist da, deswegen schreibt er es ja. Deswegen erinnert er sie an die Wahrheiten, sonst bräuchte er es nicht zu schreiben. Der ganze Brief ist quasi ein Argument dafür, dass Verführung real ist. Sie ist da. Er schreibt nicht einfach aus potenzieller Sicht. Vielleicht könnte es irgendwann in ferner Zukunft mal geschehen. Nein, sie ist da gewesen. Damals und auch heute. Sie machten ihr Werk unter den Christen. Deshalb sagt Paulus, habe ich euch das alles vorher gesagt, an Christus erinnern, damit ihr nicht verführt werdet, nicht betrogen werdet. Und beachtet zwei Sachen hier im Text. Erstens, was machen die Verführer? Was machen diese Leute? Erstens, sie betrügen, damit ihr nicht betrogen werdet. Und zweitens, wie machen das die Verführer? Wie betrügen sie? Paulus gibt uns das. Durch Überredungskunst. Sie betrügen durch Überredungskunst. Zuerst will Paulus uns deutlich machen, dass die Verführer sie nur betrügen. Sie wollen ihnen tatsächlich nichts Gutes und Echtes. Sie wollen sie hinters Licht führen. Es sieht vielleicht auf den ersten Blick schön aus und glänzend. Kann sich auch gut anhören. Aber ihr Ziel ist, dich in eine Sackgasse zu locken, dich zu betrügen. Und er sagt, vergesst das nicht. Diese Leute wollen euch nichts Gutes. Und es ist sehr interessant, dass genau vorher Paulus seinen Wunsch für sie beschreibt, wie sehr er sie liebt und das gegenüberstellt zu den Verführern. Sie wollen nichts davon. Sie wollen nichts Gutes für euch. Sie wollen es nur betrügen. Es ist wie bei einem Vertrag, der am Anfang eigentlich ganz solide aussieht. Also denken, ja, alles passt ja. Aber nachdem man den Unfall hatte oder das hatte oder sonst was, auf einmal kommt, das ist ja nicht zutage getreten, da kommt, du bist ein bisschen schneller gefahren als erlaubt, also sonst was. Und die Sachen kommen zusammen und am Ende bekommst du nichts. Gewissermaßen sind so die Verführer, sie sagen das und das und das. Und dann kommst du rein und am Ende bleibst du mit nichts zurück. Bleibst leer, überhaupt nicht das, was sie versprochen haben. Genauso sind die Verführer. Sie betrügen und man landet letztendlich in eine Sackgasse. Und zweitens, wie machen sie das? Wie tun sie das? Durch Überredungskunst. Das ist quasi das Mittel, was sie benutzen, um Leute zu betrügen, wegzuleiten. Überredende Worte, also Überredungskunst, Worte, die einen überzeugen, überreden sollen. Und Paul hat letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen, was das Wort hier Überredungskunst bedeutet. Und zwar meint es hier nicht, dass sie solide und valide Argumente hatten und quasi so logisch aneinander stapeln, sondern vielmehr, dass sie einfach mit vielen Worten und Geräte und ihrer Art und Weise, wie sie es rüberbringen, die Leute überzeugen. Sie hatten eigentlich unschlüssige Argumente, wenn man es zu Ende denkt. Aber darum ging es ihnen gar nicht. Sie versuchten einfach mit vielen Worten jemanden zu überzeugen. Gut umwerben, mit ihrer Zunge umschleichen sie ein. Umwerben sie ein, um ihn zu überzeugen. Doch, das, was ich sage, hat ein gewisses Fundament. Und sie benutzen oft sehr, sehr viele Worte, um das so groß scheinen zu lassen. Ich fand es interessant, ich habe vor kurzem Titus gelesen und da werden auch die Schwätzer erwähnt, die leere Worte reden. Das ist oft was, was passiert. Viele Sachen werden geredet. Und wisst ihr, ein Paradebeispiel für die Vorgehensweise von Verführern ist der erste Verführer. Und zwar Satan. In 1. Mose 3 können wir eigentlich im Prinzip genau das sehen. Er betrügt sie durch Überredungskunst. Erinnert euch, was hat die Schlange Satan gemacht? Sie hat tatsächlich Eva versucht, in einem Gespräch zu überreden, zu überzeugen. Erst säte sie gewisse Zweifel, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum essen dürft? Und dann versucht er sie zu überreden, nachdem sie geantwortet hat. Nein, das stimmt doch gar nicht. Ihr werdet nicht sterben. Im Gegenteil, ihr werdet wie Gott werden. Benutzt Argumente, esst das, dann bekommt ihr das. Aber das Argument von ihnen hört sich auf den ersten Moment vielleicht so an, ja. Aber wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, macht das Argument von ihnen absolut keinen Sinn. Warum? Warum sollte Gott überhaupt Adam und Eva so gut behandeln, in einen Garten setzen, sich um sie pflegen, mit ihnen Gemeinschaft haben, wenn er ihnen etwas Schlechtes will? Das ist das, was der Teufel ihnen einflößen wollte. Gott will was Schlechtes für euch. Er will nicht das Beste. Aber der ganze Garten neben ihm zeugte von der Güte, dass Gott das Beste für sie wollte. Das Argument war eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, vollkommen haltlos. Oder wenn man drüber nachdenkt, wie sollen sie denn wie Gott werden? Sie kannten Gott persönlich. Er ist der Schöpfer, sind Geschöpfe. Allein da ist ein himmelweiter Unterschied. Es sind keine Argumente, die irgendwie logisch sind. Einfach nur Argumente, die jemanden wegführen sollen. Und dieselbe Taktik wie damals hat der Teufel auch heute noch. Er redet falsche und leere Worte. Sie sind wie aufgeblasene Luftballons. Sie scheinen erstmal groß zu sein, aber im Inneren ist nichts. Und die Leute lassen sich vom ersten Schein täuschen. Sie sehen einen schönen großen Luftballon, sie glauben den und am Ende zack, zerplatzt. Und da ist nichts. Das Argument und alles, was er hatte, hatte gar keinen Halt. Und man landet in der Sackgasse. Deshalb sagt Paulus den Kolossern hier, Achtung! Passt auf, seid euch bewusst, die Verführer sind überall. Sie schrecken auch nicht vor Gemeinden zurück. Selbst dort sind sie zu finden. Und hier will ich noch kurz, bevor wir weitergehen, zwei Sachen zur Verführung sagen. Zwei wichtige Sachen. Erstens, Verführung passiert oft im 99:1 Prinzip. Was meine ich damit? Nun, die Verführer sagen viel Richtiges und mischen ein bisschen Unwahrheit rein. Sie fangen nicht sofort an und sagen alles, was sie tatsächlich glauben, sondern sie formulieren es so, dass es dir gefällt und ein bisschen mischen sie von ihrer mit hinein. Wisst ihr, die Mormonen kommen nicht dazu und sagen, ja, wisst ihr, ich glaube daran, dass Jesus der Bruder vom Teufel ist. Mit buchstäblicher Sohn meine ich tatsächlich, dass er von Gott mit einer anderen Frau gezeugt wurde. Sagen sie dir nicht. Direkt am Anfang. Ihr habt den Artikel selbst gelesen. Ganz viele richtige, gute Worte. Und ein bisschen. Ein paar Sachen haben wir schon dort auch kennengelernt, wo sie gesagt hat, dass Gott uns gesandt, dass wir uns weiterentwickeln, wachsen, dass wir Erfahrung sammeln. Und sie, Mormonen, glauben, dass wir irgendwann Gott werden können tatsächlich. Durch Erfahrungen sammeln. Es klingt ein bisschen durch schon, wenn man das liest und weiß, was sie eigentlich glauben. Aber auf dem ersten Moment sieht es gar nicht so aus. Aber sie mischen diesen Gedanken schon mal bei. Erfahrung sammeln, lernen. So ganz nebenbei. Und wir denken, vielleicht komisch formuliert. Ja, ist komisch formuliert. So gehen sie vor, das 99-1-Prinzip. Viel Wahrheit, ja?
Kann ich was fragen?
Ja.
Meinst du ja 99-1, sind Verführer diejenigen, die mit Absicht jemanden verführen wollen? Oder diejenigen, die vielleicht nicht mal wissen, dass sie Verführer sind? Weil ich kann ja auch 99% Wahrheit sagen, aber ja, meine Worte sind unvollkommen.
Ja,
ich,
ja.
Ich bin ja kein Verführer.
Ja, ja, ja. Also das 99-1-Prinzip ist nur ein um es im übertriebenen Sinne darzustellen. Manchmal ist es auch 95% und nur 75% Wahrheit. Also in dem Sinne. Und tatsächlich meine ich Leute, die dich wirklich wegführen können. Es gibt Sachen, die sagen wir auch falsch. Und da kann sogar mehr als 99% richtig sein. Manchmal 100% falsch sein, was wir manchmal von uns geben in dem Sinne. Aber das meine ich nicht, dass wir Fehler machen in dem Sinne. Sondern dass sie ganz bewusst richtige Wahrheiten mit falschen Wahrheiten mischen. Ja, also Leute, die ganz, ganz konkret dich verführen wollen, wegführen wollen. Und sie sind nicht dumm, deswegen machen sie es auch so. Manchmal denken wir, sie sind dumm, aber sie sind nicht dumm. Sie haben den Teufel zum Vater und er ist zwar im Großen und Ganzen dumm, aber naja, gut, dann sind wir noch dümmer, dass wir uns manchmal verleiten lassen. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen bei einem Beispiel. Wenn man nur ein Grad einen anderen Weg bekommt, also, ihr kennt ja einen Kompass. Ein Grad weiter nördlich oder sonst was, östlich, westlich, sonst was geht. Dann kommt ihr nach einem Kilometer ungefähr 17,5 Meter weit vom Ziel eigentlich weg. Auf einen Kilometer. Macht das auf 10 Kilometer, seid ihr 170 Meter weit weg. Macht das auf noch weiter, seid ihr auf 1,2 Kilometer weit weg. Also, desto weiter du gehst, desto weiter gehen die Sachen auseinander, obwohl es nur ein einziger Grad ist, der unterschiedlich ist. Und so ist es auch bei der Verführung. Man merkt es manchmal gar nicht kaum, wie die Dinge dich umwerben. Das Erste muss man sich merken, Verführer, sie mischen viel Wahrheit mit wenig Lüge. Und meistens steigern sie es dann. Irgendwann, wenn du dann schon ein bisschen reingebissen hast, in ihre Gedanken auch drin, dann können sie auch langsam steigern. Und das Zweite, Verführer, sie gehen langsam vor. Sie gehen langsam vor. Sie drücken nicht von 0 auf 100 auf die Tube, sondern sie wollen quasi langsam, dass man sich so ein bisschen das verinnerlicht, dass man versteht, ja, und dann weitergeht. Also wie so Schritt für Schritt, dass man geht. Das ist so, habe ich mir vorgestellt, wenn man ein Kind jeden Tag sieht, dann merkt man gar nicht, wie es wächst. Also bei meinem Sohn, da merke ich gar nicht, wie er wächst. Also jemand, der ihn 2 Jahre nicht gesehen hat, denkt, wow, er war so klein, ist er so groß, also Riesenunterschied. Aber weil ich ganz Zeit neben ihm bin, merke ich es gar nicht. Und so ist es gewissermaßen bei Verführung. Sie ist da und stetig kommt sie weiter und stetig kommt sie weiter. Und man merkt es gar nicht. Sie gehen langsam vor. Deshalb ist es so gefährlich, weil sie langsam vorgehen und dich Stück für Stück wegzubekommen. Und weil sie viel Wahrheit daneben sagen. Als Christen sind wir gewissermaßen in einer dunklen Welt wie ein Boot auf dem Meer und drumherum, das Meer, sind die Verführer. Und wir haben einzelne Inseln, sind die Gemeinden Gottes, könnte man sagen, die Licht sind für uns. Aber sonst, wo wir uns befinden, ist viel, viel Verführung. Und das muss uns bewusst sein. Und das möchte ich auch als eine kleine Anwendung für den ersten Punkt mitgeben. Mach dir bewusst, Verführung ist real. Mach dir das wirklich bewusst, Verführung ist real. Es ist nicht etwas Fernes, dort hinten in Afrika gibt es Verführung, oder dort in Amerika, bei uns in Deutschland sind alle nett und freundlich und alles ist gut. Nein, Verführung ist real. Und sich dessen bewusst zu sein, ist der erste Schritt, auf der Hut davor zu sein. Erinnert euch gegenseitig. Verführung ist real. Hast du das geprüft, was du hörst? Wer ist die Person? Nun, das heißt nicht, dass man hinter jedem Wort, was jemand sagt, so irgendwie das nehmen muss und dann die Lupe greifen, auf welcher Seite wird er mich hier verführen? Also das meine ich jetzt auch nicht im Sinne von, dass man jetzt hier, ich rede mit Christian und sage, Christian hat da so eine Sache gesagt, die ist nicht ganz richtig, ich glaube, Christian will mich verführen. Also so weit will ich jetzt auch nicht gehen, dass man misstrauisch gegenüber jedem ist und quasi seine Worte nicht einordnet. Verführer wird man einordnen können. Ja, man kann nachfragen, hast du das so gemeint, ist es so richtig und sonst was? Das wird man auf Dauer merken in dem Sinne. Aber gewissermaßen ist der Punkt hier bei der Anwendung, dass man eine Grundeinstellung hat. Davon, dass man einfach sich bewusst ist, dass Verführung da ist. Eine gewisse Grundeinstellung, Grundhaltung, die man hat, wenn man in die Welt tritt. Und selbst wenn man mit Leuten, die manchmal dubios sind, auch in der Gemeinde rumlaufen und neu da sind und manchmal sogar länger da sind und mit anderen Ideen kommen, dass man einfach eine gewisse Grundhaltung der Achtsamkeit hat, dass Verführung real ist. Sei dir bewusst, auf dich werden tagtäglich falsche Ideologien geworfen, falsche Verständnisse, Halbwahrheiten. Egal, ob du in der Schule bist, draußen Plakate siehst, eine Werbung hörst, weil du kein Premium hast, kauft euch Premium, nein, ist keine Werbung für Premium, keine Ahnung. Aber das sind tatsächlich die kleinen Dinge. Mit den Kollegen, wo du immer wieder redest und der immer wieder ein Prinzip von sich darbringt und du da über das Prinzip länger nachdenkst. Das sind Sachen, die wirklich neben uns da sind. Deswegen sei dir bewusst, Verführung ist real. Paulus hat uns hier also gezeigt, Verführung ist real. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Er will uns jetzt nochmal deutlich machen, Verführung ist nicht nur einfach real als eine generelle Sache, sondern auch jeder kann verführt werden. Du kannst verführt werden. Das will er in Vers 5 deutlich machen. Schaut mal. Denn wenn ich auch dem Fleisch nach abwesend bin, bin ich doch dem Geist nach mit euch zusammen. Wobei ich mich freue und eure Ordnung sehe und die Festigkeit eures Glaubens an den Gesalbten. Beobachtet zuerst, Paulus, er betont hier wieder, dass er sich um die Kolosser kümmert, sorgt, sie liebt. Das ist ein bisschen so ein Schluss wie am Anfang. Er hat angefangen, ich eifere, ich habe einen Kampf um euch. Und jetzt sagt er, ich bin im Geist bei euch. Ich bin eigentlich im Gefängnis gerade mit meinem physischen Körper. Und deswegen schreibe ich auch den Brief. Ich kann euch nicht persönlich ermahnen, quasi. Ermutigen, stärken. Aber obwohl ich so weit weg bin, tausende von Kilometern, ist mein Geist, mein Herz, meine Gedanken direkt in eurer Mitte. Durch Christus sind sie ein Leib und er sagt, ich bin direkt bei euch. Die Situation bei euch ist mir nicht egal. Hier wird wieder der Charakter zwischen den Verführern, die betrügen wollen und nichts Gutes wollen, und den wahren, guten Lehrern des Evangeliums deutlich. Paulus' Liebe zu ihm. Und dann sagt Paulus weiter, wie er sich fühlt. Er beschreibt weiter, er ist nicht bei ihnen, aber er hat ein Herz für sie dort. Seine Gedanken drehen sich um sie, er denkt an sie, er sorgt sich, er betet um sie. Und dann sagt er eine erfreuliche Botschaft. Er ist nicht traurig um sie. Es gab Momente, wo er in Korinther geschrieben hat, ich bin traurig, ich weine um euch. Hier sagt er aber, ich freue mich. Ich freue mich und sehe eure Ordnung und Festigkeit im Glauben. Paulus freut sich. Nun warum? Weil er die Ordnung und die Festigkeit von den Kolossern sieht. Ihren Glauben an den Gesalbten Jesus Christus. Sie haben nicht nachgelassen, obwohl die Verführer immer wieder Anschläge versucht haben. Sie bleiben fest bei Christus. Und das ist so cool hier zu sehen, dass das Bild von ich bin bei euch im Geist weiter benutzt wird in Vers 5. Und zwar sagt Paulus, ich sehe eure Ordnung. Nun, konnte er eigentlich gar nicht, oder? Ich meine, er war ja gar nicht bei ihnen. Tatsächlich, er konnte es nicht. Also physisch konnte er es nicht sehen in dem Sinne. Epaphras hat die Nachricht zu ihnen überbracht, ihnen von den Kolossern berichtet, von ihrem Glauben, ihrer Festigkeit, von den Irrlehrern, die da sind und dass sie das standhaft sind. Dort her wusste es Paulus. Aber er benutzt hier das Wort, ich sehe eure Ordnung, von diesem Bild her, als ob er bei ihnen ist. Nur weil er sagt, mein Herz ist auch bei euch. Deswegen ist es, als ob ich geistlich sehe, wie eure Ordnung und Festigkeit hat. So schön, wie er es macht. Und worüber freut er sich genau? Er sagt zwei Dinge. Über eure Ordnung und über eure Festigkeit eures Glaubens an den Gesalbten. Diese beiden Begriffe, Ordnung und Festigkeit, sind aus der Militärsprache tatsächlich. Das Wort Ordnung, das bedeutet so viel wie in einer Schlachtreue, in einer Ordnung stehen. In einer Formation, könnte man sagen, geordnet sein. Seite an Seite, also was man früher für Schlachtordnung und alles hatte. Und Paulus will damit sagen, ich sehe und freue mich darüber, dass ihr als Gemeinde in einer Ordnung steht. In einer Formation gegen diese Irrlehre. Nicht zerstreut seid, sondern zusammen dagegen ankämpft. Und hier macht Paulus nebenbei einen so wichtigen Punkt deutlich. Nämlich, dass die Gemeinde gemeinsam gegen Irrlehre kämpft. Der Kampf gegen Irrlehre und Verführung ist nicht einfach ein Einzelkampf. Ich und die Irrlehre. Sondern es ist ein Kampf der ganzen Gemeinde. Wo man aufeinander achtet. Und gemeinsam dagegen kämpft. Deswegen benutzt er dieses Wort Ordnung, wie sie als Gemeinde in einer Formation stehen. Und das zweite Wort ist Festigkeit. Das betont mehr den Aspekt, dass man gegen die Verführung standhält, widersteht quasi. Man weicht nicht zurück, auch wenn die Verführung der Angriff der Verführung kommt. Sie bleiben fest auf Gottes Wort stehen, auf den Wahrheiten des Evangeliums. Und lassen sich nicht abbringen. Das ist so die Betonung davon, ihrer Festigkeit. Da die Ordnung, hier die Festigkeit. Und wichtig, Festigkeit in was? Im Glauben. Welchen Glauben? An den Gesalbten. Darüber freut sich am meisten. Nicht einfach, dass sie generell eine Ordnung haben, generell eine Festigkeit an irgendetwas, sondern, dass sie genau das, darin die Festigkeit haben, wo sie auch das haben sollten. In Christus. Das, was er vorhin gesagt hat. In Christus liegt alle Weisheit. Und genau darauf vertraut ihr. Darüber freue ich mich. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, wenn bei ihnen alles gut war, sie nicht der Irre verfallen sind, warum schreibt Paulus ihnen dann? Es war doch alles gut. Es war nicht so, dass sie halb weg waren wie die Galater und er sagt, ich fürchte, dass ihr nicht ankommt. Ihr habt den Köder schon geschluckt quasi, aber hier war es überhaupt nicht so. Sie haben gegen den Köder gekämpft, sie haben ihn weggedrängt. Warum schreibt ihn Paulus dann? Nun, weil er uns genau das zeigen will. Nämlich, nur weil man jetzt feststeht, heißt es nicht, dass man in Zukunft feststehen wird. Die Kolosser sind nicht geschützt davor, einfach automatisch, weil sie jetzt schon feststehen, dass sie später auch nicht verführt werden. Obwohl sie fest sind, schreibt Paulus das. Er sagt, ihr müsst aufpassen, ihr müsst darauf achten. Ihr müsst kämpfen, an Christus festhalten. Warum? Nun, weil selbst die Festen in der Versuchung stehen, verführt zu werden. Egal wie fest man steht, man ist in der Gefahr, verführt zu werden. Und wisst ihr, es ist umso schlimmer, wenn jemand denkt, es ist wirklich eine Gefahr, mich kann man nicht verführen, weil ich bin schon reif. Ich kenne die Wahrheiten des Evangeliums. Ich kenne sogar die Irrlehren verschiedensten, kann sie mit Namen benennen und was sie lehren und wie sie das, in Gesprächen kann ich das erkennen. Wenn man so eine Einstellung hat, sagt, ich kann nicht verführt werden, ist das super gefährlich. Warum? Weil Paulus hier das Gegenteil sagt. Nur weil man jetzt feststeht, heißt das nicht, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, es ist kein Problem. Sondern dann steht man immer noch in der Gefahr, verführt zu werden. Deshalb müssen sie daran erinnert werden, um den Kampf weiter zu kämpfen. Das ist wirklich ein gefährlicher Zustand von Selbstsicherheit und Überheblichkeit. Weil dieser Zustand kommt vor dem Fall. Oft denken wir, jemand ist neu im Glauben, auf ihn müssen wir aufpassen. Und jemand ist 5 Jahre, 10 Jahre im Glauben, er predigt vielleicht schon, auf ihn muss ich nicht aufpassen. Nun, dort gibt es eine gewisse Wahrheit, das ist richtig. Also gewissermaßen, also jemand, der neu im Glauben ist, muss gefestigt werden durch die gesunde Lehre des Evangeliums, weil er viele Dinge noch nicht einordnen kann oft und nicht weiß. Das ist vollkommen richtig. Und es stimmt auch, dass die Pastoren die Herde hüten sollen, also besonders aufpassen müssen. Aber es ist keine Garantie, nur weil man bestimmte Sachen weiß, fest ist und sagt, nee, da komme ich nicht hin, dass man nicht verführt wird. Reines Wissen, selbst die besten Argumente, die du hast, sie schützen dich nicht automatisch vor Verführung. Viele Leute, die in die Irre geführt wurden, hatten eine saubere Theologie vorher. Konnten Argumente bringen wie ich nicht. Wie wir nicht, wie keiner von uns. Theologieprofessoren, die vorher den Leuten erklärt haben, die Wahrheiten, die Fragen dazu beantwortet haben. Und dann waren sie doch weg. Nur weil man fest steht, heißt das nicht, dass man stehen bleibt. Deswegen sagt Paulus, jeder kann verführt werden. Und das muss uns bewusst sein. Deshalb schreibt er den Kolossern. Und deswegen will ich dir die Anwendung geben, achtet aufeinander. Achtet aufeinander. Paulus, er verwendet hier das Bild von einer Ordnung. Und das macht er nicht umsonst, von einer Formation der Gemeinde. Wir müssen Seite an Seite kämpfen, um beim wahren Evangelium zu bleiben. Auf den Nächsten achten, was er sich anhört. Also fragen, gucken, wenn es irgendwie eine komische Richtung ist. Wenn er sich Bücher von einem Autor kennt, wo man sonst nichts weiß, sollte man auch aufpassen. Wer ist der Autor? Woher kommt er? Es können in dem Buch gute Wahrheiten sein, aber es kann so schnell sein, dass man den Autor gar nicht kennt, das Buch vielleicht gar nicht mal so schlecht war und dann liest man das nächste Buch von ihm und das nächste, weil einem so einen gefällt und in ganz vielen anderen Aspekten liegt er voll daneben und führt einen langsam weg. Deswegen achtet aufeinander. Die große Frage, die jetzt bleibt, ist, wie schützen wir uns vor Verführung? Verführung ist ja real, jeder steht in der Gefahr. Wie schützen wir uns? Nun, viele Wahrheiten. Vorher haben wir uns gesehen, dass wir uns die Wahrheit bewusst machen müssen, dass Christus allein genügt. Und jetzt will Paulus noch eine andere Sache betonen. Und zwar, Dankbarkeit schützt vor Verführung. Dankbarkeit schützt vor Verführung. Und er macht das in Versen 6 und 7 deutlich. Wie ihr also den gesalbten Jesus, den Herrn, aufnahmt, so wandelt in ihm, wobei ihr in ihm eingewurzelt und aufgebaut und im Glauben festgemacht seid, so wie ihr gelehrt worden seid, überfließend in Danksagung. Paulus sagt, zum Schutz müssen wir in Christus wandeln. Das ist der erste Befehl, den Paulus hier gibt. So wandelt in ihm. Das ist das, was er als Befehl für uns sagt, beständig in ihm wandeln. Und er sagt uns, wie das geschehen soll. Er sagt, so wie ihr also den gesalbten Jesus, den Herrn, aufnahmt, so wandelt in ihn. Euer Wandel jetzt soll dem Wandel entsprechen, wie ihr ihn angefangen habt. Back to the roots, könnte man sagen. So wie wir Christus aufgenommen haben, wie ihn empfangen haben, genauso sollen wir weiter in ihm wandeln. Und Paulus, erinnert sie gewissermaßen, wie sie ihn aufgenommen haben. Wenn ihr mal den Satz gelesen habt, ist es sehr interessant, dass Paulus so viele Sachen von Jesus und Titel und seinen Namen in einen Satz presst. Wie er also den Gesalbten, Jesus, den Herrn aufnahm. Drei Sachen. Und ich denke, er macht das bewusst, um ihm zu zeigen, wer Jesus ist, wie sie ihn aufgenommen haben. Er sagt ihnen, ihr habt Jesus als den Gesalbten aufgenommen. Als den verheißenen Messias, wo das ganze Alte Testament auf ihn gezeigt hat, dass er der Erlöser ist. Dass er derjenige ist, der von Gott geschickt wurde. Habt ihr das vergessen? Ihr habt ihn als Jesus aufgenommen. Habt ihr vergessen, dass er der Retter ist? Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Ihr habt ihn als euren Retter angenommen. Er allein hat euch gerettet. So habt ihr doch angefangen. So wandelt weiter. Ihr habt ihn als Herrn aufgenommen. Habt ihr vergessen, dass er euer Herr ist? Ihr habt ihn nicht einfach als einen Retter und dann weitergelaufen angenommen, sondern als euren Herrn. Als demjenigen, den euer ganzes Leben gehört, wo er die Befehlsgewalt hat. So habt ihr ihn doch aufgenommen. Wandelt so in ihm. In anderen Worten, haltet genauso fest an dem, wo ihr angefangen habt. Und beobachtet hier, das zeugt davon, dass wir als Christen in einem gewissen Sinne nichts Neues brauchen. Wie meine ich das? Nun, es ist nicht so, dass wir gläubig werden und aus unseren Geburtsschuhen herauswachsen können. Die Geburtsschuhe, die wir bekommen, sind auch die Schuhe, mit denen wir bis zum Ende unseren Lauf leben. Das will Paulus damit sagen. So wie wir angefangen haben, wie ihr Christus aufgenommen habt, so lauft weiter. Natürlich kommt Lehre und vieles dazu, aber diese Wahrheiten, dieses Fundament, wie ihr ihn aufgenommen habt, das bleibt beständig bestehen. Darauf müsst ihr weitergehen. Und beobachtet, wir sollen in Christus wandeln, umherlaufen. Das ist eine Tätigkeit, das ist nicht einfach nur ein Wissen. Wir sollen nicht einfach von diesen Wahrheiten wissen, sondern wir sollen sie praktisch leben. Durch diese Dinge. Nicht wissen und sagen, Christus ist mein Retter, Christus ist mein Herr, Christus ist der Gesalbte. Und dann im Endeffekt doch auf Werke im Praktischen zu vertrauen und sagen, doch, meine Werke retten mich. Sie geben mir eine bessere Stellung vor Gott. Und ach, da muss ich Gott nicht gehorchen. Nein, es muss praktisch sein, unser Wandel. Nicht das Wissen, er ist unser Herr, das Leben, er ist unser Herr. In ihm zu wandeln bedeutet also, so wie am Anfang, nur an Christus festzuhalten, ihm zu vertrauen und so unser Leben zu führen. Und dann in Vers 7 erklärt Paulus anhand von 4 Partizipien, also von verbalen Adjektiven, das Wort Wandel. Er sagt, wobei er eingewurzelt, aufgebaut, festgemacht und dann überfließend, das ist das 4. Partizip. Dazwischen ist kein Partizip, ist ein normales Verb. Also die Partizipien, das Wort beschreibt den Wandel. Wie ist der Wandel? Und er will uns ein bisschen deutlicher machen, okay, wie sieht das praktisch aus? Was machen wir jetzt? Und es ist sehr wichtig, wenn wir das lesen, zu beobachten in Vers 7, dass die ersten 3 Dinge, die Paulus sagt, im Passiv stehen. Im Passiv stehen. Das bedeutet, jemand hat etwas an uns getan. Und die letzte Sache, sie steht im Aktiv. Das heißt, wir sollen das tun. Und Paulus, er fängt zuerst damit an, uns zu erinnern darin, wieder an das Fundament. Was er gerade gesagt hat, wo ihr angefangen habt, geht er jetzt quasi weiter und sagt, wobei ihr in ihm eingewurzelt und aufgebaut und im Glauben festgemacht seid. Ihr seid es bereits. Und das sind so drei Bilder, die Paulus benutzt, um zu zeigen, wo sie angefangen haben und wie sie weitermachen sollen. Er sagt, ihr wurdet eingewurzelt. Das erinnert sehr stark an Psalm 1, an das Bild von einem Baum. Er sagt, ihr wurdet eingewurzelt in Christus, in ihm. Christus sind die Wurzeln von euch. Wenn ihr ihn wegnehmt, was bleibt übrig? Nur der Stamm. Und der fällt richtig schnell um, ohne Wurzeln. Das zweite Bild, was er gibt, ist, dass wir aufgebaut sind in ihm. Jetzt weg von der Natur, ein Bild zur Architektur. Christus ist unser Eckstein, auf dem wir unser Leben gebaut haben. Er ist es. Kannst du dich den Eckstein wieder raushebeln? Erinnert euch daran. Und ein drittes Bild, dass wir im Glauben an Christus festgemacht worden. Ich habe mir das praktisch so vorgestellt, wie bei einem Schwert. Kennt ihr das? Wenn ein Schwert geformt wird und dann ins eiskalte Wasser gemacht wird, um es zu härten. Ein Bild davon, ihr wurdet festgemacht. Im Glauben an Christus. Das ist das, wo ihr jetzt steht. Und genau, sagt er, genau das wurdet ihr gelehrt. So wie ihr gelehrt worden seid. Ihr wurdet gelernt, Christus allein genügt. Von Anfang an. Bleibt darin. Das war das Evangelium, was ihr gehört habt. Und dann, ganz am Ende, sagt er eine aktive Sache. Wie sieht der Wandel praktisch aus? Schaut mal, ich finde, das sieht man klarer, wenn man so ein bisschen Vers 7, also den meisten Teil überspringt, diesen Nebensatz, und sagt, wie ihr also dem gesalbten Jesus den Herrn aufnahmt, so wandelt in ihm. Wie wandeln wir in ihm? Überfließend in Danksagung. Also wenn man das so ein bisschen weglässt, wird es ein bisschen klarer. Überfließend in Danksagung. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie hängt das zusammen? Paulus redet über Verführung, sagt, ihr sollt in Christus wandeln, in ihm. Und einen besonderen Aspekt, den ich euch jetzt sage von diesem Wandel, ist Dankbarkeit. Und das soll euch schützen vor Verführung. Das ist das, was Paulus sagt. Wie hängt das zusammen? Eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ziemlich einfach. Ein dankbarer Mensch ist ein zufriedener Mensch. Ein dankbarer Mensch ist ein zufriedener Mensch. Jemand, der dankbar ist Christus gegenüber, er hat es beständig vor Augen. Er hat es im Herzen. Wörtlich, dort kommt Dank her, echter Dank. Was Christus für ihn getan hat, wer Christus für einen ist. Er preist Gott dafür. Dankbarkeit, sie nimmt gewissermaßen jeder Verführung die Luft weg. Weil man zufrieden ist, man ist dankbar, man hat vor Augen, ich habe in Christus schon alles. Man sagt, nein, danke, ich brauche nichts mehr, sorry. Christus hat mir alles schon gegeben. Ich bin voll, ich habe mich voll gegessen in Christus. Da gibt es kein Blatt mehr, kein Schluck. Nicht mal am Ende diese Reiswein, den man gibt. Und Murren und Dankbarkeit im Gegenteil machen genau das Gegenteil. Murren macht einen Menschen unzufrieden. Dankbarkeit macht zufrieden. Undankbarkeit macht unzufrieden. Also das ist wörtlich. Jemand murrt, dann denkt man, er ist extrem undankbar. Er murrt und sieht nur das Schlechte die ganze Zeit. Und ein murrender Mensch sieht sich nach was Besserem, sehnt sich nach was Besserem. Könnt ihr euch noch erinnern, als die Ägypter gemurrt haben? Nach was haben sie sich gesehnt? Oh, das Fleisch in Ägypten. Es war ja so gut. Was habe ich gesagt? Ägypter. Ägypter. Israeliten meine ich. Siehst du, auch 1% falsch gesagt. Nein. Wo war ich stehen geblieben? Achso, unzufrieden. Naja, die Israeliten waren unzufrieden und sie sehnten sich nach was anderes. Das macht Unzufriedenheit bei uns. Und man ist dann viel empfänglicher für etwas. Da jemand, ja, ich habe da die Lösung. Und dann hört sich auf einmal gar nicht so schlecht an. Also seht ihr, wie das zusammenhängt? Ich meine, Murren und Undankbarkeit sind gewissermaßen der Nährboden für Streit, für Spaltung und für Verführung auch. Sie machen eine gute Atmosphäre dafür quasi. Man murrt über die Gemeinde, dass das schlecht ist, das nicht läuft. Und man denkt, vielleicht irgendwo anders, dann gibt es vielleicht ein Angebot, redet man mit jemand. Aber man ist viel empfänglicher für solche Dinge. Anfälliger. Seht ihr diesen Unterschied? Dankbarkeit, was auch sehr wichtig ist, Dankbarkeit, sie bringt die Wahrheiten Gottes, die Wahrheiten des Wortes über Christus aus dem Kopf ins Herz. Dankbarkeit bringt die Lehre über Gott, über Christus vom Kopf ins Herz. Und dort brauchen wir es. Dort brauchen wir uns. Weil das schützt uns. Das ist der Ort, wo wir es brauchen. Nicht einfach nur dort. Also es gehört natürlich zusammen. Aber ohne Dankbarkeit kann es schnell einfach nur hier bleiben und nicht ins Herz runterkommen. Und das ist so wichtig. Und als ich darüber nachgedacht habe, fand ich sehr interessant, dass gewissermaßen, ich will den Bogen nicht überspannen, aber gewissermaßen in 1. Mose Kapitel 3 eine gewisse Stimmung der Undankbarkeit im Gespräch von Adam, von der Schlange und Eva zu spüren war. Wie meine ich das? Nun, als die Schlange gefragt hat, dürft ihr etwa von keinem Baum essen, war die Betonung von Evas Antwort vielmehr darauf, was sie nicht dürfen, nicht essen und nicht mal berühren, als darauf, was sie dürfen. So ein bisschen die Betonung ist da. Vielleicht würden manche widersprechen, aber so gewissermaßen ist da. Sie antworten nicht davon, nein, Gott hat uns so viel gegeben, wir brauchen gar nichts anderes. Und Gott will uns davon schützen, dass er uns das gibt. Also kommt mir gewissermaßen so vor. Also ich will jetzt nichts hinein auch lesen, aber gewissermaßen kommt es mir so vor. Dankbarkeit hätte dort bestimmt nicht geschadet. Vor Augen zu haben und gesagt, ich bin dankbar für diesen leckeren Baum, den Birnbaum, weiß nicht, was daneben stand. Wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht super. Da war dieses kleine, vielleicht ist da doch was. Unser Schutzpanzer gegen Verführung, eine der Folien, die uns schützt, ist Dankbarkeit. Jemand, der dankbar ist für Christus, nicht weiß sein Werk, dankbar ist für sein Werk. Im Herzen. Er wird nicht zuhören können, wenn jemand Christus kleinredet. So wie es bei den Kolossern der Fall war. Wo sie sagen, Christus ist eine Stufe zur Erkenntnis. Jemand, der wirklich mit Dankbarkeit für das, was Christus getan hat, erfüllt ist, kann nicht zuhören und sagen, das stimmt. Im Gegenteil, er wird aufstehen und sagen, nein. Christus ist alles. Er wird aufspringen. Reines Wissen wird das nicht automatisch bewirken. Und das ist der kleine Unterschied. Deshalb werden bloße Argumente, ein reines Wissen, dich nicht schützen. Weil gewissermaßen ohne Dankbarkeit an Christus verlieren die ganzen Argumente und deine Lehre von Christus gewissermaßen ihr Gewicht. Und es ist viel leichter, ein Gegengewicht der ihre Lehre hochzuheben. Sie bedeuten dir gar nicht so viel. Du kennst die Wahrheiten. Sie sind wahr. Du bist auch überzeugt, dass sie wahr sind. Aber ohne Dankbarkeit bedeuten sie dir viel weniger. Dankbarkeit gewissermaßen gibt auch Gewicht diesen Lehren. Und wisst ihr, ich finde, das ist so eine wunderbare Wahrheit. Wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben. Wir müssen nicht alles kennen, um geschützt sein vor Irrlehrer. Jedes Argument beantworten können. Ja, wir können auch als quasi Verlierer der Diskussion herausgehen sogar. Von den Argumenten. Und trotzdem nicht verführt werden. Nicht die besten Argumente schützen uns, sondern die Dankbarkeit für Christus, für das Evangelium. Ein Theologieprofessor ohne Dankbarkeit ist in weitaus größerer Gefahr, verführt zu werden, als eine alte Omi, die absolut nichts dir von Theologie, Soteriologie, sonst was Theologie, Angelologie, Eschatologie erzählen kann, nichts davon. Aber wenn sie mit Dankbarkeit in Gottes Wort, auf Christus hin gefüllt ist, dann schützt das sie weitaus mehr. Auch wenn sie nicht die Antworten auf alle Argumente hat. Versteht mich hier nicht falsch. Wissen hat seinen Platz. Gesunde Lehre ist unglaublich wichtig. Das will ich damit nicht sagen. Wir brauchen sie hier. Sonst gibt es ja nichts, wofür wir dankbar sind. Also wissen wir ja nichts. Da ist unser Kopf leer und da kann auch nichts hereinfließen. Deswegen brauchen wir das. Aber Dankbarkeit hilft uns, von hier bis hierhin zu bekommen. Ohne Dankbarkeit ist unser geistliches Immunsystem wie geschwächt, angeschlagen. Und die Viren der Verführung sind viel, viel gefährlicher für uns. Können uns leichter befallen. Ich meine, überlegt euch das mal. Habt ihr euch gefragt, warum fast jeder Brief im Neuen Testament mit Dank anfängt? Mit Dank. Das war quasi das Erste, womit Paulus angefangen hat. Ich danke mein Gott. Ich danke ihm. In gewisser Maße soll das unser Leben prägen. Ich danke Gott. Der erste Satz in einem Brief ist der Dank. Wie schützen wir uns gegen Verführung? Sei dankbar. Und beachtet eine letzte Sache im Text. Paulus sagt nicht einfach nur, sei dankbar. Er sagt, seid überströmend in Danksagung. Überströmend. Es ist ein Bild von einem Becher, wo man ihn überfüllt und das Wasser strömt hinaus. Ja, wenn unser Innerstes gefüllt ist mit Dankbarkeit für Christus, überfließt, dann gibt es nichts mehr, was dort reinpasst von Irrlehre. Es hat keinen Platz. Und selbst wenn immer wieder Sachen reingegossen werden, weißt du, was das Schöne ist? Durch die Dankbarkeit fließt das, was reinkommt, ist auch ganz schnell wieder raus. Und wisst ihr, haben wir nicht genauso unseren Wandel angefangen? Das betont ja Paulus. So wie er angefangen hat, so wandelt. Voller Dankbarkeit für Christus. War das nicht eine der Sachen, die besonders jemanden ausmacht, der gerade zum Glauben gekommen ist? Leuchtende Augen. Von Gottes herrliches Werk in seinem Leben. Voller Dank. Für seine Rettung, für Gottes Liebe, für Christus. Haben wir diese Dankbarkeit vergessen? Haben wir aufgehört zu danken? Letzte Anwendung ist wahrscheinlich offensichtlich. Danke Gott überfließend für Christus. Danke Gott überfließend für Christus. Wann hast du das letzte Mal Christus, Gott, aufrichtig gedankt? Nicht einfach nur die Worte ausgesprochen, ich danke für dein Werk, das können wir auch sehr gut, aber wirklich im Innersten geschwellt darüber. Ja, danke überfließen, nicht wenig. Mach es nicht als etwas Kleines, sondern als etwas Großes in deinem Leben. Viel davon. Eine dankbare Gemeinde ist ein sehr schlechter Lebensraum für die Verführer. Sie ersticken und wollen das Lied der Dankbarkeit nicht hören und verschwinden lieber. Verführung ist real. Sie kann jeden treffen. Und Dankbarkeit schützt uns. Dankbarkeit ist unser Schutzpanzer gegen Verführung. Steht gern noch auf. Ich würde noch mit uns beten. Herr, nach diesen so überwältigenden Worten, die du durch Paulus uns niedergeschrieben hast, wie können wir nicht anders, als dir wirklich zu danken? Herr, du hast uns herausgerettet aus tiefster Dunkelheit. Wir waren nicht nur leblos und tot, ja, wir waren auch rebellisch. Und trotzdem hast du uns geliebt. Trotzdem hast du uns gezogen. Trotzdem hast du dein Leben gegeben. Dein ganzes Leben war voller Schwierigkeit, voller Lasten. Und es endete damit, dass du die Schuld von allen Gläubigen auf dich nahmst. Von allen, die an dich glauben, diese Sünde hast du getragen. Und schenkst uns deine Gerechtigkeit. Herr, wie können wir dann noch behaupten, dass wir was anderes brauchen? Herr, schütze uns. Schütze uns durch ein dankbares Herz vor Irrlehre, vor Verführung. Hilf, dass wir wirklich Tag für Tag überströmen sind in Danksagung. Überströmen sind in Dank für dein großes Werk. Mögen wir nicht müde werden, sondern Dankbarkeit lernen und dich dadurch ehren, Herr. Dir sei aller Lob und Ehre, Herr. Im Namen Jesu. Amen.